SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Rainer Schlegel. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind einer der höchsten Richter unseres Landes. Sie sind Präsident des Bundessozialgerichts in Kassel. Und Sie haben begonnen am Sozialgericht in Stuttgart. Sie stammen aus Balingen. Haben Sie die Reise hierher nach Stuttgart jetzt noch mit Familienbesuchen verbunden? Wie sieht das aus?
Ich habe den Besuch bei Ihnen heute in Stuttgart verbunden mit einem Besuch zu Hause auf der Schwäbischen Alb. Da leben meine Eltern hochbetagt, pflegebedürftig. Und da gibt es das eine oder andere zu tun.
Sie hatten, glaube ich, auch versucht, für Ihre Eltern einen Impftermin zu bekommen über die 116, 117. Wie erfolgreich waren Sie?
Ja, das war wenig erfolgreich. Ja. Die mussten auch sehr, sehr lange warten. Man war dann glücklich, als es dann irgendwie geklappt hat. Aber wenn man dann vergleicht, wie das in einzelnen Bundesländern abläuft, denke ich, gab es in Baden-Württemberg durchaus noch Luft nach oben. Da gab es also andere Bundesländer, die schneller in die Gänge kamen beim Impfen.
Sie haben da einiges an Kritik geäußert, darüber wollen wir heute Vormittag sprechen. Sie sagen, insgesamt sind wir in Deutschland zu langsam, zu bürokratisch, zu detailverliebt. Sie haben da mit den Kollegen aus der Rechtsredaktion bereits schon im März gesprochen. Wir haben diese Sendung auch verlinkt über swr1.de, wer da reinhören möchte. Und die Kritik haben Sie vor 3 Monaten geäußert. Sie sind eine wichtige Stimme. Wie wurde auf Ihre Kritik reagiert?
Ich denke positiv, weil... Ich bin nicht jemand, der alle Maßnahmen im Rahmen der Pandemie kritisiert und schlecht findet. Da hat man Großartiges geleistet. Wir haben innerhalb kurzer Zeit einen Impfstoff bekommen, was überhaupt nicht zu erwarten war. Wir haben mehrere Impfstoffe. Die Dinge funktionieren im Wesentlichen sehr gut. Es gibt natürlich Ausreißer, die stehen im Fokus, über die wird berichtet. Das trübt aber das Bild. Also insgesamt ziehe ich eine positive Bilanz der Bewältigung dieser Pandemie, aber es gibt Punkte, bei denen man sich gewünscht hätte, dass die Dinger vielleicht einfacher laufen, dass sie weniger bürokratisch laufen. Also man denke nur an die App. Da haben wir Probleme mit dem Datenschutz. Der steht auch jetzt im Vordergrund. Also da müsste man einfach überlegen, wie sind die Prioritäten einzuschätzen in solchen Ausnahmesituationen.
Wie ließe sich das denn besser angehen? Denn der Datenschutz ist ja zweifelsohne wichtig.
Der Datenschutz ist zweifelsohne wichtig, aber es gibt ja auch, wenn man sieht, andere Länder kommen ja auch damit zurecht. Wir leben in Deutschland unter einer Rechtsordnung, einer europäischen Rechtsordnung, der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und da frage ich mich, warum muss es in Deutschland so kompliziert sein, wenn die Nachbarstaaten um uns herum, die dem gleichen Recht unterworfen sind, damit einfach besser zurechtkommen. Also wir nehmen die Dinge vielleicht in einzelnen Nuancen zu wörtlich, wir treiben es auf die Spitze. Und wir wägen eben nicht ab, was ist in so einer Situation vielleicht wichtiger, das Leben oder der Schutz eines Datums.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo das in den Nachbarländern in Bezug auf Datenschutz einfach besser lief?
Gut, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, wo das deutlich besser lief, aber man führt diese Diskussion nicht. Man führt eine App ein und probiert die aus und wenn sie funktioniert, dann funktioniert sie gut. Die Staats-App aus dem BMG, die wurde gut verbreitet, aber hat natürlich lange nicht die Verbreitung erreicht, die man sich im Gesundheitsministerium erwartet hat. Wir nutzen heute in den Gaststätten im Wesentlichen die Luca-App. Also das hängt auch damit zusammen, dass wir eben versuchen, diesen Datenschutz auch in dieser Pandemie so durchzuziehen, wie wir den seit 15 Jahren gewohnt sind. Und da, denke ich, hätte man vielleicht den einen oder anderen Abstrich machen können.
Rainer Schlegel in SWR1 Leute. Sie haben in Tübingen Jura studiert, wurden Richter am Sozialgericht Stuttgart. Hier in Baden-Württemberg hören wir ja sehr viel vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundesgerichtshof aus Karlsruhe. Das Bundessozialgericht sitzt in Kassel. Sie können uns erstmal sagen, wofür sind Sie genau zuständig?
Wir sind zuständig für alle Streitigkeiten, grob gesagt aus dem Bereich Gesundheit und Soziales. Also wir haben Prozesse, wo es zum Beispiel geht um Streitigkeiten Krankenversicherung, ob jemand eine bestimmte Behandlungsmethode bekommt, ob das Krankengeld richtig berechnet wurde, ob das Arbeitslosengeld richtig berechnet wurde. Hartz-IV-Fälle sind bei uns, aber auch die Abrechnungsstreitigkeiten der Kassenärzte in Vereinigung mit den Ärzten. Pflegeversicherungsfälle, kurz und gut, also alles, was zum Bereich Sozialgesetzbuch gehört und was zum Bereich Gesundheit gehört.
Jetzt hat die Corona-Pandemie die Gerichte massiv beschäftigt. Es gab mehr als 10.000 Eilverfahren. War das Bundessozialgericht auch betroffen?
Ja, von diesen Verfahren waren wir nur ganz am Rande betroffen. Diese große Zahl von Prozessen im Rahmen der Pandemie betraf in erster Linie die Verwaltungsgerichte. Es waren Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, Schließungen von Ladengeschäften und so weiter. Und diese Dinge gehören in die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Im Rahmen der Sozialgerichtsbarkeit geht es eher um die kompensatorischen Leistungen, also Kurzarbeitergeld etwa. Wenn der Sozialstaat hilft, solche Krisen zu überwältigen oder Ausstattung der Krankenhäuser jetzt mit zusätzlichen Betten oder mit weiterer Infrastruktur. Diese Streitigkeiten kommen dann zum Schluss in die Sozialgerichtsbarkeit.
Da kommt ja vielleicht auch noch einiges auf Sie zu. Wie ist es jetzt in Corona-Zeiten mit dem Gerichtssaal? Der ist doch wahrscheinlich gar nicht mehr so voll wie sonst.
Der ist leerer als sonst. Wir dürfen auch nur eine beschränkte Anzahl von Zuhörern zulassen. Wir haben natürlich auch stark aufgerüstet, digital. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man Beteiligte digital zuschaltet. Das setzt voraus, dass wir entsprechend ausgerüstet wurden mit dem Equipment. Das war nicht einfach, weil die Dinge waren vergriffen. Aber das ging relativ gut. Wir haben das geschafft, dass wir mittlerweile auch eine Sitzung machen können unter Zuschaltung von Beteiligten, die nicht im Gerichtssaal anwesend sind. Aber gleichwohl, eine solche digitale Gerichtsverhandlung, die Richter müssen anwesend sein, das ist klar, eine solche digitale Gerichtsverhandlung kann die Atmosphäre, bei der alle Beteiligten im Gerichtssaal anwesend sind, niemals ersetzen. Also das ist eine Maßnahme, die man vielleicht ausnahmsweise nutzen sollte, die aber aus meiner persönlichen Sicht nicht zur Regel werden sollte. Also wir brauchen das persönliche Gespräch, man muss sich in die Augen gucken können, man muss die Reaktionen ablesen können an den Gesichtern, an der Mimik, und das geht über digitale Übertragungsformen nur sehr beschränkt.
Die Rente ist mal wieder zum Wahlkampfthema geworden. Das ist für Sie ein Thema, mit dem Sie sich schon sehr lange befasst haben. Jetzt gab es ein Beratergremium, das zu dem Schluss kam, zu sagen, ja, Rente mit 68 wäre eine Lösung. Finanzminister Olaf Scholz sagt, also dafür gibt es keinen Anlass für so einen Vorschlag. Wie sagen Sie es?
Es gibt durchaus Anlass, darüber nachzudenken. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Rentenbezugsdauer, also die Dauer, über die jemand Rente bezogen hat, 1960 etwa 10 Jahre war. Und heute hat sich diese Zahl verdoppelt. Wer heute in Rente geht, bekommt etwa 20 Jahre lang Rente. Vor diesem Hintergrund ist die Frage, müssen wir vielleicht länger arbeiten? Nicht jeder, aber diejenigen, die es können, durchaus berechtigt. Wir haben seit langer Zeit das Bewusstsein, dass wir in der Rentenversicherung große Probleme haben. Es gibt im Wesentlichen 3 Stellschrauben. Das ist das Renteneintrittsalter, es ist die Rentenhöhe und es ist der Beitragssatz, wie man dieses System nachhaltig auf solidere Beine stellen könnte, als das derzeit der Fall ist. Aber alle diese Maßnahmen, die in Betracht kommen, führen dazu, dass man den Versicherten und auch den Rentnern sagen muss, so wird es nicht weitergehen. Es wird sich jeder irgendwo einschränken müssen. Es wird jedenfalls nicht immer mehr Rente geben. Man wird nicht mit einem Alter unter 65, mit 63 in Rente gehen können. Das heißt, wir werden Einschränkungen erleben und das ist unangenehm. Und das vor allem in einem Wahljahr wird das niemand diskutieren wollen. Deshalb war auch diese Kritik an diesem Gutachten im Wirtschaftsministerium so massiv, weil dort einfach der Finger in die Wunde gelegt wurde.
Ja, der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, jetzt sagt der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, er will eine Rentenreform nach der Wahl, überparteilich. Dabei gibt es ja schon Rentenkommissionen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Also fordert er auch einen alten Hut?
Ja, also auch er möchte dieses Thema jetzt nicht auf die Spitze treiben. Es gab eine Rentenkommission und deren Ergebnisse wurde just in der Woche verkündet, als die pandemische Lage verkündet wurde im Deutschen Bundestag. Das heißt, diese Nachricht und diese Vorschläge der Rentenkommission, die sind schlicht und einfach in der Pandemie untergegangen. Es gibt auch viele Gutachten, es gibt viele Experten, die sagen, wo die Reise hingehen könnte. Wie gesagt, die gehen alle in die gleiche Richtung. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Wir werden an allen Stellschrauben drehen müssen, an der Rentenhöhe, am Renteneintrittsalter und wahrscheinlich auch am Beitragssatz. Das heißt, sowohl die Rentner werden Nachteile erleiden, als auch die Versicherten im Rahmen ihrer Beitragspflichten. Und das sind Dinge, ja, die tun weh in einem Wahljahr. Aber das Problem wird dadurch nicht gelöst. Es wird verschoben und es wird schlimmer.
Wenn Sie sagen, da ist so vieles untergegangen im Rahmen der Pandemie, muss man nicht auch über Pensionszahlungen für Beamte und Angestellte sprechen? Es scheint, dass das nie mitdiskutiert wird.
Es wurde jetzt ja, an diesem Wochenende gab es ja Vorschläge, dass die Abgeordneten, ja, das hängt unmittelbar zusammen, auch die Beamtenpensionen. Natürlich kann man darüber diskutieren. Das sind aber Modelle für die Zukunft. Man wird nicht jetzt den jetzigen Pensionären sagen können, so, jetzt behandeln wir euch so, wie wenn ihr rentenversichert gewesen wärt. Man kann das System durchaus für die Zukunft umstellen und da hätte ich auch nichts dagegen. Nur in Bestandsfälle einzugreifen, das wird schwierig. Aber das Thema zu diskutieren und zu überlegen, ist es nicht gerechtfertigt, auch Beamte in die allgemeine Rentenversicherung einzubeziehen, ist durchaus diskussionswürdig.
Sie sind CDU-Mitglied. Die Neutralität von Richtern wird ja immer hinterfragt. Wie stellen Sie klar, dass Sie nicht politisch voreingenommen argumentieren?
Nun, ich bin Staatsbürger und im Rahmen meiner staatsbürgerlichen Rechte nehme ich auch das Recht wahr, Mitglied einer politischen Partei zu sein. Und es gibt durchaus Länder, wo das anders ist, wo Beamte und insbesondere Richter nicht gleichzeitig Mitglied einer politischen Partei sein dürfen. Aber das ist in Deutschland eine bewusste Entscheidung, dass das nicht bei uns verboten wurde, sondern es ist eigentlich gewollt, dass auch Menschen, die im Staatsdienst arbeiten, politisch engagiert sind. Natürlich muss man die Funktion trennen. In dem Augenblick, in dem ich Richter bin, bin ich nicht CDU-Mitglied, sondern da bin ich Richter und nur dem Gesetz unterworfen, dass ich auslege, wie mein Kollege der SPD-Mitglied ist. Also insofern gibt es da, denke ich, keine größeren Probleme. Und wir müssen für jeden dankbar sein, der sich über den Tellerrand hinaus Gedanken macht, wie es mit dieser Gesellschaft weitergeht.
Sie haben Kritik geäußert bei der Belegung der Intensivbetten in der Corona-Pandemie. Es gab nämlich Ausgleichszahlungen für freigehaltene Intensivbetten. War das ein finanzieller Anreiz für die Kliniken?
Das war sicherlich ein finanzieller Anreiz für die Kliniken. Der Hintergrund war der, man wollte Betten freihalten für Patienten, die eine Intensivbehandlung benötigen. Und diese Prämie haben auch Krankenhäuser in Anspruch genommen, die gar nicht in der Lage waren, intensiv medizinische Behandlungen verabreichen zu können. Die Idee war richtig, dass man jetzt nicht weiterfährt mit einem normalen Behandlungsprogramm, sondern dass man eben Kapazitäten freihält für diese schwierigen Fälle. Es gab diese Prämie, die war zunächst bei 560 Euro. Über alle Krankenhäuser hinweg gleich hoch. Da hat man erkannt, das war nicht in Ordnung. Ein großes Krankenhaus, Universitätskrankenhaus braucht mehr Geld. Und ein kleines Krankenhaus ohne spezielle Ausrüstung braucht weniger Krankengeld. Da haben wir dann nachgesteuert und hat differenziert. Das war auch richtig so. Die Maßnahmen sind dann irgendwann präzisiert worden. Es gab auch Anreize zur Schaffung von Intensivbetten. Da hat der Bund Geld in die Hand genommen und 50.000 Euro pro Intensivbett an die Krankenhäuser bezahlt. Eigentlich eine Aufgabe, die den Ländern obliegt, weil die Länder sind zuständig für die Ausstattung der Krankenhäuser. Ärgerlich an der Geschichte war, dass Krankenhäuser, obwohl sie jetzt diese 50.000 Euro pro Bett bekamen, viele Krankenhäuser jedenfalls freiwillig nicht bereit waren, diese freien Kapazitäten zu melden.
Da mussten sie erst gezwungen werden. Was passiert denn jetzt mit all den Krankenhäusern? Denn jedes zweite Krankenhaus hat wohl über diese Pauschalen Geld bezogen. Was passiert denn mit denen das Geld eigentlich nicht zugestanden hätte?
Ja, da muss man sehen, ob es da tatsächlich zur Überprüfung kommt. Ob dieses Geld zurückgefordert wird, das sehe ich jetzt noch nicht. Denn
müsste man es nicht so sehen?
Man müsste es so sehen, wenn jemand zu Unrecht Geld bekommt und vielleicht von vornherein wusste, dass ihm das Geld nicht zusteht, dann hat das noch ganz andere Dimensionen. Natürlich müsste das dann zurückbezahlt werden. Aber die Diskussionsatmosphäre im Bereich zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen und auch dem Gesundheitsministerium ist jetzt nicht, sagen wir, eine Wohlfühlatmosphäre, sondern da gibt es schon erhebliche Spannungen, weil die Krankenhäuser eben, ja, die stehen mit dem Rücken zur Wand und kämpfen um ihr Überleben, um ihre Existenzberechtigung. Da gibt es viele Probleme und potenziert werden die durch die Pandemie.
Sie haben Einblick in Krankenhäuser, denn Ihre beiden Söhne arbeiten als Fachärzte in Krankenhäusern. Stefanie Stoff-Arnis vom Vorstand des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen. Die spricht jetzt sogar vom goldenen Jahr der Krankenhausfinanzierung. Da ist doch rauszuhören, es geht mal wieder nur ums Geld und nicht um den Patienten. Oder wie bewerten Sie das?
Also das Geld spielt eine große Rolle. Niemand kommt ohne Geld aus. Wir haben insgesamt, da gibt es glaube ich auch keinen Streit drüber, wir haben zu viele Krankenhäuser. Wir haben rund 1900 Krankenhäuser. Es gab eine Bertelsmann-Studie, die sagt, wir kämen auch mit 400 oder 500 aus. Das ist wahrscheinlich zu niedrig gegriffen. Aber dass wir zu viele haben und dass man erhebliche Bettenzahlen abbauen könnte und die Kapazitäten konzentrieren müsste auf Regelversorger und Maximalversorger, daher besteht im Grunde genommen Konsens. Die Frage ist natürlich, welches Krankenhaus wird zugemacht? Jeder Landkreis möchte sein Krankenhaus behalten. Bislang steht bei der Krankenhausplanung, das ist Sache der Länder, die Erreichbarkeit im Vordergrund. Nicht im Vordergrund bei der Planung steht die Qualität der Krankenhausversorgung und letztlich auch die Patientensicherheit. Und was auch nicht im Vordergrund steht, ist die Wirtschaftlichkeit.
Wird ja vielleicht nicht die letzte Pandemie bleiben. Es wurde immer argumentiert, ja, wir müssen genügend Betten bereithalten. Also wären doch mehr Betten, sprich mehr Krankenhäuser sogar sinnvoll.
Nein, es kommt nicht auf die Zahl der Betten an. Es kommt auf die Fähigkeit an, mit dem nötigen Personal, mit dem nötigen Fachpersonal gezielt reagieren zu können. Und da ist es nicht die Zahl der Betten, sondern die Zahl der zur Verfügung stehenden Fachlichkeit, Kapazität. Und die kann natürlich in einem großen, spezialisierten Krankenhaus viel besser gewährleistet werden als in einem Krankenhaus.
Ist sie denn gewährleistet? Was erleben Sie da?
In großen Krankenhäusern ist das gewährleistet. Dort sind genügend Fachärzte. In kleinen Krankenhäusern werden auch Behandlungen durchgeführt, die man als Patient in diesen Krankenhäusern vielleicht besser nicht durchführen lassen sollte. Nur der Patient erkennt das in der Regel nicht. Er möchte das Krankenhaus vor der Haustür, und das ist ein großer Trugschluss, dass das eine gute Krankenhausversorgung ist.
Sie kritisieren die Bundesregierung und einige Entscheidungsträger im Corona-Management hart. Es gab die Maskenaffäre, aber allein das meinen Sie nicht. Wen kritisieren Sie?
Naja, ich kritisiere ganz allgemein, dass man vielleicht mit den Beitragsmitteln und den Steuermitteln vielleicht nicht so umgeht, wie man sich das als Beitragszahler, als Steuerzahler wünschen würde. Das Beispiel Masken: Wenn ich eine Maske für 6 Euro einkaufe, die zu dem Zeitpunkt bereits für 1 Euro oder sogar weniger verfügbar ist, dann fragt man sich schon, musste das sein? Genauso jetzt bei den Apothekern mit dieser Gebühr für den Nachweis der Impfung. Ich denke, dass in vielen Bereichen so das Gespür dafür, was sind angemessene Preise, was würde der Markt hergeben, so ein Stück weit verloren geht. Man hat das Geld und man möchte schnell agieren, man möchte möglichst nicht große Diskussionen, bevor Dinge umgesetzt werden, und dann zahlt man vielleicht halt auch Preise, die nicht angemessen sind.
Ja, zudem hat das Bundesgesundheitsministerium 24 Millionen Masken wohl bestellt und soll sie nie bezahlt haben. 60 Unternehmen klagen, Streitwert fast 400 Millionen Euro. Sie sagen, Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit und des Gesundheitsfonds sind aufgebraucht. Wer bezahlt's?
Ja, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo unsere Rücklagen draufgegangen sind. Jetzt steht man vor der Frage, machen wir mal einen Kassensturz und gucken, können wir uns das alles noch leisten? Oder, das ist, wenn ich das richtig sehe, die Politik jetzt, die Bundesregierung, wir bezahlen vieles auf Pump. Wir nehmen Schulden auf, um das, was wir in den Sozialgesetzen an Leistungen vorsehen, bezahlen zu können. Ich meine, man müsste jedenfalls spätestens nach der Bundestagswahl eine Aufgabenkritik durchführen. Was können wir uns dauerhaft in den nächsten 20, 30 Jahren in den Sozialsystemen leisten? Worauf kann man möglicherweise ohne großen Komfortabilitätsverlust verzichten? Was muss man zurückfahren? Wo muss man vielleicht zulegen, um präziser, zielgenauer das Geld einzusetzen? Also die Diskussionen sind unvermeidbar und die müssen kommen.
Wenn man da jetzt guckt, wie das Geld verteilt wurde, es wird ja auch durchaus diskutiert, es solle einen Untersuchungsausschuss geben, um zu gucken, wie man damit agiert hat. Ist das sinnvoll?
Naja gut, das ist vergossene Milch, die jetzt nicht mehr wieder zurückkommt in die Flasche. Man muss gucken, gab es da strukturelle Fehler, und aus denen muss man lernen. Vor Bundestagswahlen ist es immer schön, einen Untersuchungsausschuss zu haben, der dann hinter mit Finger auf jemanden zeigt und sagt, du hast aber dieses und jenes falsch gemacht. Also Untersuchungsausschuss ist ein scharfes Schwert, das man nicht bei jeder Maßnahme einsetzen sollte. Man sollte gut überlegen, wo man dieses Instrument einsetzt. In dem Fall halte ich es nicht für angemessen.
Es kommen noch viele Nachfragen rein zum Thema Krankenhäuser, über das wir eben gesprochen haben. Beispielsweise aus Schwetzingen von Markus Lippe oder aus Vaihingen von Brigitte Petroschka. Die sagen, ja, ein Krankenhaus in der Nähe, das kann einfach Leben retten. Es gibt so viele Notfälle, wo jede Sekunde zählt. Haben die nicht recht?
Die Erreichbarkeit ist sicherlich ein Kriterium, aber Erreichbarkeit alleine ist nicht das Entscheidende. Wenn ich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall habe, dann kommt es darauf an, dass ich in ein Krankenhaus komme, das den Herzinfarkt oder den Schlaganfall situationsangemessen, hochkompetent behandeln kann. Dann nützt mir das überhaupt nicht, wenn ich in 10 Minuten im Krankenhaus bin, was dann nichts mit mir anzufangen weiß. Also für den Patienten ist allemal die Qualität, die Versorgungsqualität des Krankenhauses sehr viel wichtiger als die schnelle Erreichbarkeit.
Wie sieht dann die andere Lösung aus, wenn es dann eben weniger Krankenhäuser gibt? Gibt es dann mehr Hubschraubereinsätze, um eine schnellere Erreichbarkeit bereitzustellen?
In der Tat. Also wenn man die Zahl der Krankenhäuser reduziert, wird es insbesondere im ländlichen Raum erforderlich sein, dass man die Erreichbarkeit sicherstellt. Dazu werden wir einige Hubschrauber brauchen, und zwar nachtflugfähige Hubschrauber. Und man muss vielleicht, um den Angehörigen so die Angst zu nehmen, jetzt den Angehörigen 14 Tage, 3 Wochen nicht zu sehen, vielleicht auch Fahrdienste anbieten, um Krankenbesuche machen zu können. Also es wird Folgemaßnahmen bedürfen, aber das hindert nicht daran, dass das eigentliche Problem der Konzentration der Krankenhäuser voranschreitet. Wir können einfach das Fachpersonal deutlich besser ausnutzen. Der Pflegenotstand, der Ärztemangel wird dadurch ein großes Stück abgemildert, wenn wir die Kapazitäten bündeln.
Rainer Schlegel in SWR1 Leute. Sie haben das Thema Generationengerechtigkeit eben mal anklingen lassen. Wenn Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, zu welchem Schluss kommen Sie da?
Dass es eben beim Thema Generationengerechtigkeit deutlich gerechter zugehen sollte und könnte.
Wir können da ja ein Beispiel nehmen. Den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts gab es neulich. Und im Beschluss geht es darum, dass durch die Verlagerung von CO2-Einsparungen in die Zukunft die Freiheit von jüngeren Menschen unverhältnismäßig beschränkt wird. Ist das so richtig wiedergegeben?
Ja, also Karlsruhe traf mit diesem Beschluss eine sehr überraschende Entscheidung. Ich möchte vielleicht 2 Sätze wörtlich zitieren, weil es wirklich auf den Wortlaut ankommt. Also Karlsruhe hat ja das bisherige Klimaschutzgesetz beanstandet und sagt, es entfaltet eingriffsähnliche Vorwirkungen und begründet verhältnismäßige Gefahren der Beeinträchtigung künftiger grundrechtlicher Freiheit. Das ist also das KSK, das Klimaschutzgesetz. Und dann führt Karlsruhe weiter aus, wörtlich, das Grundgesetz verpflichtet zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Was heißt das? Also Karlsruhe hat erkannt, um es ganz einfach auszudrücken, dass wir beim alten Klimaschutzgesetz vielleicht bis 2030 über unsere Verhältnisse leben. Wir gönnen uns noch zu viel. Und das, was wir uns jetzt bis 2030 zu viel gönnen, zu wenig an Maßnahmen ergreifen, muss man umso mehr nachholen ab 2030. Das heißt, wir lassen jetzt die Zügel schleifen und müssen sie nach 2030 umso heftiger anziehen. Und das sieht Karlsruhe als ein Problem der verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generation. Und hat das beanstandet und sagt, ihr müsst dann nachbessern, dass die künftigen Generationen nicht deutlich stärker belastet werden als die jetzige.
Und dann heißt es, Klimaschutz durch internationale Kooperation auf völkerrechtlicher Ebene muss erreicht werden. Wie soll denn sowas nachgeprüft werden?
Ja, gut, das ist die Frage, die man den Karlsruher Richtern stellen müsste. Es gibt in diesem Beschluss sehr viele Verweise auf Gutachten. Also, dass die Naturwissenschaftler sich einig sind, dass im Klimaschutz etwas passieren muss, das ist unbestritten. Und ich bin auch niemand, der das irgendwie in Zweifel zieht. Klimaschutz hat eine hohe Priorität. Da müssen wir was machen. Und es wird Einschränkungen mit sich bringen von jedem. Das muss auch jeder wissen. Das geht nicht so. Wir können unseren Lebensstil, wie er jetzt ist, nicht beibehalten. Wir werden uns von mancher liebgewonnenen Praxis und Gewohnheit verabschieden müssen, um diese Klimaziele bis 2050 oder 2045 zu erreichen. Das steht fest.
Gehört denn auch dazu, wenn man jetzt auf die unterschiedlichen Bereiche guckt, was das für Auswirkungen haben mag? Vergangene Woche die Ankündigung eines Lebensmitteldiscounters, in den nächsten Jahren nur noch die beiden besten Haltungsformen im Fleischregal zu verkaufen. Bauernverband hat erst noch skeptisch reagiert und sagt, ja, den Worten müssen auch Taten folgen. Wie ordnen Sie das ein? Gehört sowas im weitesten Sinne dazu?
Ja, zum Thema gehört es sicherlich. Man muss die Dinge zu Ende denken. Also wenn ich sage, aus Klimaschutzgründen müssen bestimmte Dinge unterbleiben, muss ich die Frage stellen, was kann ich unterlassen, was muss an die Stelle treten, ist das realisierbar, ist es wirtschaftlich realisierbar, ist es naturwirtschaftlich realisierbar. Mein Thema ist, und das ist das Interessante an dieser Entscheidung aus Karlsruhe, kann man diese Entscheidung auf andere Bereiche übertragen? Und ich meine ja, denn ob ich mir gewisse Freiheiten nicht mehr leisten kann, weil mir der Umweltschutz das Reisen verbietet, das Fahren mit dem Auto verbietet, das ist das eine. Genauso kann ich aber eingeschränkt sein in meinen Freiheitsrechten. Kann ich mehr Auto fahren, kann ich mehr in Urlaub fliegen, weil ich kein Geld mehr dafür habe. Und das, was ich zurzeit sehe, wir bauen massenhaft Schulden auf, die die künftige Generation zurückzahlen soll. Das heißt, die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit, die Freiheit, mein Leben so gestalten zu wollen, wie ich will, wird durch diese Lasten, die wir heute begründen und die später zurückbezahlt werden, eingeschränkt.
Nach einer Einschätzung ist das Geld in 149 Staaten auf der Welt gerechter verteilt als bei uns in Deutschland. Rainer Schlegel, wenn Sie das als Präsident des Bundessozialgerichts hören, macht Sie das wütend?
Ja, das ist ein Faktum, das man zunächst vielleicht mal betrachten muss. Wozu führt diese Vermögensverteilung? Ich betrachte unseren Staat aus meiner Perspektive als Staatsbürger und insbesondere auch als Präsident des Bundessozialgerichts und frage mich, was macht unser Staat für das Soziale? Und wenn ich sehe, dass wir eine Sozialleistungsquote, ein Sozialbudget von derzeit 33% haben, kann man jetzt unserem Staat nicht vorwerfen, dass er unsozial wäre.
Wobei Sie ja sagen, der Sozialstaat solle zielgerichteter vorgehen, also nicht bei der Umverteilung stehen bleiben.
Genau.
Haben Sie mal eine konkrete Idee?
Also der Staat oder viele, viele Parteiprogramme laufen ja darauf hinaus, mehr Umverteilung. Man nimmt den Leistungsstarken weg und gibt es an die weniger Leistungsstarken. Also Gerechtigkeit im Sinne von Umverteilung. Ich meine, man muss teilweise umverteilen, aber man sollte dabei nicht stehen bleiben. Man muss das Geld zielgerichteter einsetzen. Also beispielsweise muss man Potenziale schöpfen. Man muss gucken, wo haben Menschen Bedarf. Wo kann der Staat dazu beitragen, dass Potenziale geschärft und ausgebaut werden?
Da gibt es ja Instrumente.
Es gibt Instrumente, also insbesondere in der Grundsicherung, auch in der Sozialhilfe. Aber ich denke, in den Punkten könnte man mehr tun. Also wir haben immer wieder diesen Spruch, dass Hartz-IV-Karrieren vererbt werden. Das muss nicht sein. Also wenn man die Kinder an die Hand nimmt, gezielt betreut, und hinführt zu einem Leben, was sie selber in die Lage setzen, dann dieses Leben vielleicht irgendwann selbst bestreiten zu können, Lebensunterhalt, das wäre dringend erforderlich. Und man müsste im Grunde in allen Bereichen sowas haben wie in der Kinder- und Jugendhilfe, dass man auch Erwachsene vielleicht an der Hand nimmt, die das selber einfach nicht können.
Wobei es ja ganz interessant ist, 20% der Deutschen haben gar kein Vermögen, schlimmstenfalls sogar Schulden, und den oberen 10% gehören 2/3. So etwas passiert doch nicht einfach von heute auf morgen. Wo wurden die Fehler gemacht?
Gut, das ist aber kein Problem des Sozialstaates. Das ist eine Frage der Eigentumsverteilung, des Steuerrechts in Deutschland. Das hat sich in Jahrhunderten so entwickelt. Das ist eine Frage des Erbrechts. Darüber wird ja diskutiert, ob die Freigrenzen im Rahmen der Erbschaftssteuer vielleicht abgesenkt werden sollen. Also man sieht dieses Problem. Ob es je gelöst werden kann, das kann ich schlecht beurteilen. Ich meine, jeder Einzelne sollte ein Bestreben haben, dass er im Laufe seines Erwerbslebens, sofern er überhaupt in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu bestreiten, dass er in der Lage ist, am Ende seines Erwerbslebens in eigenen vier Wänden zu wohnen. Das müsste ein Ziel sein. Der Staat müsste dieses Ziel vielleicht stärker als bisher unterstützen, sodass man jedenfalls im Alter diese Last, eine Miete bezahlen zu müssen, die ständig steigen, dass man diese Last wäre.
Also nur 19 Staaten auf der Erde haben das Vermögen wohl noch ungleicher in ihrer Bevölkerung verteilt. Wenn Sie jetzt gerade Eigentum ansprechen, Immobilien, das ist gerade in den südlichen Ländern auch sehr viel besser. Wie können denn da staatliche Anreize aussehen? Was wäre denn eine Möglichkeit?
Ja, die Wohnungsförderung. Also die war in Deutschland schon mal besser ausgebaut. Es gab Baukindergeld und so weiter. Das hat man zurückgefahren. Man könnte ja auch darüber nachdenken, das Erbbaurecht wieder stärker auszubauen, dass man sagt, gut, der Staat stellt Flächen zur Verfügung, die dann nach 100 Jahren oder 50 Jahren wieder an den Staat zurückfallen. Also dass einfach das Wohnen auch oder das Bauen billiger wird. Dass man jungen Familien ermöglicht, Eigenheim zu erwerben. Dann ist auch die Last auf den Sozialstaat, der ja im Zweifel sowohl die Miete bezahlen muss, als auch den sonstigen Lebensunterhalt, wird diese Last geringer. Also die Frage ist einfach, wo setzt der Staat seine Mittel ein, um nachhaltig für auskömmliche Verhältnisse zu sorgen?
Kann man Sie als digitalen Nomaden bezeichnen, wenn Sie unterschiedliche Standorte haben, wo Sie arbeiten? Wie ist das bei Ihnen?
Ja gut, ich habe ein von meinem Dienstherrn zur Verfügung gestelltes Gerät, einen Laptop, der nach den Sicherheitsanforderungen des BSI, was wir jetzt in Nachrichten gehört haben, arbeitet.
Ja, Cyberattacken haben wir gerade gehört, auch IT-Dienstleister in Deutschland sind
betroffen. Es ist ja unglaublich,
was
auch bei uns an Spam, an Schadstoff abgefischt werden muss. Dazu sind die Gerichte selber gar nicht in der Lage. Dazu braucht man ein großes Zentrum, was diese Gefährdungspotenziale identifiziert und dann auch beseitigt. Dieses Gerät ist sehr sicher, es behindert dann allerdings, sagen wir, auch die Komfortabilität. Ja, also viele Sicherheitsvorkehrungen machen das Gerät auch langsam. Ja. Durch diese ganzen Schleusen muss man erstmal durchkommen, sodass man also Dinge, die jetzt nicht hochsensibel sind, also beispielsweise Aktenstudium, was ich auf diesem Gerät betreiben kann, das kann ich natürlich nicht auf einem Privatgerät betreiben. Das mache ich dann da, aber etwas, was diese Sicherheitsschwelle nicht erreicht, sagen wir Vorgespräch für diese Sendung oder eine Videokonferenz, ganz allgemein zur Weiterbildung oder solche Dinge, mache ich auf meinem privaten Gerät, weil dort eben diese Sicherheitsvorkehrungen nicht eingreifen und es wesentlich komfortabler und leichter zu handeln ist.
Wobei die Cyberattacken ja sicherlich etwas sind, was uns in Zukunft mehr und mehr beschäftigen wird. Ist das ein Thema, was Sie dann selbst auch umtreibt?
Ja klar, wir müssen unsere Systeme absichern. Dazu sind wir auf den Support des BSI angewiesen. Sie müssen sehen, mein Gericht, das hat 220 Beschäftigte, 43 Richter. Wir haben eine sehr, sehr gut ausgestattete IT-Abteilung mit wirklich guten Fachkräften. Aber Cyberattacken von Profis könnten wir natürlich selbst nie abwehren. Dazu brauchen wir den Support des BSI oder anderer Einrichtungen. Natürlich wird das zunehmen. Und wir sind zurzeit mit den anderen Bundesgerichten dabei, zu überlegen, wie wir das organisieren, wo wir unsere Daten sichern, wo wir diese speichern. Wir müssen auch darauf achten, dass wir die Unabhängigkeit der Justiz wahren. Also wir müssen sorgsam sein, dass wir Herr unserer eigenen Daten bleiben und die nicht von irgendjemand verwaltet werden.
Jetzt hat der Chaos Computer Club durchaus öfter mal bemängelt und hat gesagt, ja, die Regierung ist im Grunde beratungsresistent, was IT angeht. Sie haben ja einige Jahre auch im Bundesministerium für Arbeit und Soziales gearbeitet. Wie bewerten Sie das?
Also diese Einschätzung des Chaos Computer Clubs kann ich jetzt nicht Kraft Kompetenz beurteilen. Was ich nur sehe, ist, dass wir beispielsweise im Breitbandausbau, was auch wichtig ist für die Nutzung dieser Systeme, weit zurückgehen. Dass wir, wenn wir Bandbreiten erhöhen wollen, bei der Telekom 2 Jahre warten müssen, bis das passiert. Also da haben wir sicherlich großen Nachholbedarf. Man hört zwar ständig Digitalisierung, wenn es dann aber konkret wird, stößt man dann auf Schwierigkeiten, die unerwartet waren. Also warum kann ich nicht ohne weiteres eine Kapazität verdoppeln? Das sind Fragen, die ich mir...
Da sind wir wieder bei Ihrer Kritik. Zu langsam, zu detailverliebt, zu bürokratisch. Was empfehlen Sie denn gerade den Politikern im Wahlkampf? Welche Strategie sollten Sie anwenden?
Also Sie sollten die Probleme einfach ansprechen. Sie sollten die Probleme, die wir haben, offen ansprechen und sagen, da haben wir ein Problem. Ich habe jetzt auch nicht die 150% perfekte Lösung, aber lasst uns wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, über dieses Problem nachdenken, lasst uns Lösungen erarbeiten, die dann auch tragfähig sind. Aber eine Vogelstrauß-Politik, die hilft keinem, die hilft dem Politiker nicht und die hilft auch den Wählerinnen und Wählern nicht.
Warum wird es nicht gemacht?
Naja, weil aus der Angst davor, man könnte vielleicht den einen oder anderen Wähler davon abschrecken, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Also die Angst, in diese Diskussion einzutreten und dann vielleicht auch Dinge sagen zu müssen, die dem Einzelnen nicht so gefallen. Einschränkungen, dass das eine oder andere teurer wird, Klima, dass unsere Sozialsysteme auf Türen und Füßen stehen, also auch danach steuern müssen. Kurz und gut, dass wir, wenn wir gut in die Zukunft gehen wollen, sowohl beim Thema Klima als auch beim Thema Sozialstaat, eine Bestandsaufnahme darüber machen müssen, was wir haben, was wir wollen, was wir vielleicht besser machen können und worauf wir zukünftig verzichten müssen.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.